Amen. Danke dir. Ja, wenn man selber sich schwach fühlt, dann sehnt man sich nach jemandem, der stark ist. Und wenn man in die Bibel hineinschaut, dann sieht man immer wieder so starke Persönlichkeiten. Ich will mit euch heute ins Richterbuch hineingehen. Und der Gideon ist so einer, wo man denkt, wow, ja, genau so einer, wenn es mehr solche Typen würde geben. Jung, mutig, kraftvoll. Er ist genial gewesen, ein grosser Verstand. Ein Held, zu dem man raufschauen kann. Aber beim Gideon ist das nicht einfach eine Naturgabe gewesen. Gideon ist eigentlich ein unbekannter Bauernsohn gewesen. Ich will euch ganz kurz mit Ihnen nehmen in ins Kapitel vorher, bei der Geschichte, die uns dann wird bewegen. Bis Gott ihn gerufen hat, ist er gar nicht gross aufgefallen. Er war unbedeutend gewesen, aus einer kleinen, unbedeutenden Familie. Und dann sehen wir im Richter 6, wie der Engel des Herrn zu ihm gekommen ist. Und wenn es heisst, der Engel des Herrn, wisst ihr, wer eigentlich gemeint ist damit? Das ist Jesus gewesen. Und im Vers 12 lesen wir dann, der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, tapferer Held. Und das ist schon mal verwunderlich gewesen für ihn, der hat da aufgehorcht. Er ist im Moment bei der Arbeit gewesen, in der Kälte. Er hat sich eigentlich versteckt. Das Volk Israel ist in einer Notsituation gewesen. Sie sind ausgeraubt worden von den Völkern ringsum. Die haben ihnen die Nahrung kaputt gemacht, die Nahrung geklaut. Und er hat sich in der Kälte versteckt, um zu kältern. Und es ist spannend, dass er, der eigentlich Angst hat vor den Völkern ringsum, dass der Engel zu ihm sagt, du tapferer Held, da hätte er schon mal aufhorchen müssen. Er hat sich wahrscheinlich überhaupt nicht tapfer und als Held gefühlt. Und dann heißt es weiter, geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus, aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein, du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Der Gideon ist nicht einfach ein mutiger Draufgänger gewesen. Er hat es nicht einfach selber angepackt. Gott hat einen schwachen Mann gerufen und einen schwachen Mann gebraucht. Gideon hat Angst gehabt. Er hat gedacht, auch die Aufgabe, die ist mir eigentlich viel zu schwer. Das ist eine zu grosse Aufgabe. Aber Gott selber hat gesagt, wenn ich dich sende, dann kannst du es. Es ist meine Verantwortung, sagt Gott. Das geht auf meine Rechnung. Und ich sende dich. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, welche Kraft das du hast. Und in dieser Kraft, die du hast, darfst du gehen, weil ich mache das Eigentliche. An uns ist es immer wieder zurückzukommen zu dem Punkt, wo man sagt, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du mich eben nicht anlügst. Dein Wort ist Wahrheit. Und wenn du sagst, du bist bei mir, dann bist du bei mir. Wenn du sagst, du kommst mit und ich darf aus deiner Kraft leben, dann ist das so. Gott sucht Menschen, die ihm vertrauen und sagen, ja, ich glaube deinem Wort, ich vertraue. Und so war es auch beim Gideon. Gideon hat dann aber gleich noch Zeichen gefordert. Ihr kennt vermutlich alle die Geschichte, wie er Wolle rauslegt und auf die Hände rauslegt und sagt, hey, wenn am nächsten Morgen die Wolle feucht ist und die Hände trocken, dann glaube ich dir. Am nächsten Morgen war es tatsächlich so gewesen. Aber das könnte ja auch Zufall sein, oder? Also es ist ja vielleicht auch nichts Unübliches, dass so ein Stück Wolle ein bisschen Feuchtigkeit sammelt. Gott, lass mir noch eine Prüfung zu. Bestätig mir es nochmal. Nächsten Morgen soll die Wolle trocken sein und die Hände feucht vom Tau. Und tatsächlich, Gott ist darauf eingegangen und der Gideon ist gestärkt sie durch das Erlebnis. Und jetzt kommen wir ins Kapitel 7, in unsere eigentliche Geschichte hinein. Und ich habe den ersten Teil überschrieben mit der Überschrift «Lass dich von Gott korrigieren». Lass dich von Gott korrigieren. Sehr schnell, Gideon wird da Jerubbaal genannt. Er hat Aufgabe bekommen von Gott, die Baals Götter zu zerstören. Er hat Angst gehabt, dass er entdeckt wird. Darum ist er in der Nacht losgegangen, hat die Baal-Statue kaputt gemacht. Sie haben ihn letztendlich doch herausgefunden, wer es war. Und sie haben ihn da Jerubbaal genannt, weil er gesagt hat, wenn eure Götter, wenn der Baal wirklich lebt, dann soll er mich selber strafen. Ihr müsst mich nicht strafen. Wenn er ein lebendiger Gott ist, der Baal, dann kann er mich strafen. Das hat der Name bedeutet, Jerubbaal. Und dann heißt er Jerubbaal, das ist Gideon. Und seine Leute brachen früh am Morgen auf und zogen zur Quelle Harod. Die Heere von Midian lagerten nördlich von ihnen im Tal beim Hügel More. Der Herr sagte zu Gideon, du hast zu viele Leute bei dir. Wenn ich dir so den Sieg über Midian schenken würde, könnten sich die Israeliten vor mir damit brüsten, dass sie sich aus eigener Kraft gerettet hätten. Also Gideon hat den Auftrag gehabt, zu den Midianiten zu gehen, Krieg zu führen gegen sie zu schlagen. Und er hat Krieger gesammelt und Gott hat gesagt, hey, das sind mir noch zu viele. Wenn ihr so viele sind, dann, wenn ich euch den Sieg schenke, tun das auf die eigene Kappe nehmen. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt vorkommt, dass man am Betten ist in einer Notsituation und wenn man es überstanden hat, dass man denkt, ha, eigentlich habe ich es schon noch gut gemacht, oder? Habe ich es gut gemacht? Gott hat wollen, dass sie nicht auch nur die geringste Verdacht haben, dass sie es selber geschafft haben. Was will Gott von mir? Bist du bereit, dir deine Lebenspläne von Gott korrigieren zu lassen? Der Gideon hatte den Plan, so viele Soldaten mitzunehmen. Er wusste, er hat einen Auftrag und hat sich die Soldaten zusammengesammelt. Und Gott hat seine Pläne durchkreuzt und hat gesagt, nein, so nicht. So nicht. Wie denn denkst du, du hast es selber geschafft? Alles hat doch nur Sinn, wenn wir auf der Linie sind, wo Gott uns segnen kann und wo er uns segnen will. Also müssen wir auch offen sein für das, was Gott zu sagen hat. Was er in mein Leben, in unsere Gemeinde zu sagen hat, was er will. Und der Herr will, dass wir das tun, was er in dem Moment haben will. Da geht es im Prinzip auch darum, dein Wille geschehen, nicht mein Wille. Ich will vielleicht vieles, ich habe einen Plan, so will ich es umsetzen. Und genau, und jetzt gehen wir los und jetzt machen wir. Und Gott hat ihm gesagt, nein, stopp, so nicht. Gott hat sich nämlich Schwache ausgewählt. Es erinnert mich an 1. Korinther 1, 29, wo es heißt, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Es geht nicht darum, dass wir nachher gross dastehen, dass wir Helden wären oder dass wir etwas Tolles geschafft hätten. Nein, Gott will zur Ehre kommen. Er will geehrt werden und darum macht er das da ganz deutlich beim Gideon und sagt, hey, das sind mir zu viele. Der zweite Schritt, schau nicht auf grosse Zahlen. Da heißt es weiter im Vers 3 bis 8, sagt deshalb den Leuten, wer sich fürchtet oder Angst hat, soll weggehen und nach Hause zurückkehren. Also würde mir das auch machen. Mir würde doch versuchen zu sagen, hey, komm, versuch's doch. Du musst dabei sein. Komm, ich sprich dir ein bisschen Mut zu. Dann bist du auch noch dabei. Gott hat ihm da etwas anderes gesagt. Hey, derjenige, der sich fürchtet, der Angst hat, schickt er heim. Der soll heimgehen. Der muss nicht dabei sein. Da gingen 22.000 von ihnen nach Hause und nur 10.000 blieben und waren bereit zu kämpfen. Doch der Herr sagte zu Gideon, es sind mir immer noch zu viele Leute, führe sie ans Wasser hinunter, ich werde sie dort prüfen und dir zeigen, wer mit dir gehen soll und wer nicht. Stelle fest, da bei Gott gibt es keinen Zwang. Keiner muss mitmachen. In Gottes Reich wird niemand gezwungen. Du darfst freiwillig dabei sein. Die Frage ist, willst du dabei sein, wenn Gott Sieg erringt? Oder willst du eigenen Sieg erringen? Gott will Menschen, Gott sucht Menschen, die ihm bedingungslos vertrauen. Und Vertrauen heisst, auf ihn hören, dass du, was er sagt, und manchmal auch einen Moment warten. Weil Gott handelt. Wenn wir handeln, kommt es nicht immer gut raus. Von diesen 32.000 gehen also 22.000 heim. Und eigentlich, wenn man das so anschaut, ist es eine traurige Bilanz im Volk Gottes. So viele haben Angst, fürchten sich, obwohl sie eigentlich schon so viel erlebt haben mit Gott. Obwohl sie den lebendigen Gott kennengelernt haben. Sie haben Angst. Und Gott hat gesagt, ihr seid eben immer noch zu zahlreich. Und dann geht es weiter. Als Gideon seine Krieger zum Wasser führte, sagte der Herr zu ihm, alle Männer, die das Wasser mit der Zunge schlürfen wie Hunde, sollst du in einer Gruppe zusammenstellen. Und alle Männer, die sich zum Trinken hinknien, sollen eine zweite Gruppe bilden. Nur 300 Männer schlürften das Wasser wie Hunde. Alle anderen knieten sich hin, um zu trinken. Der Herr sagte zu Gideon, mit diesen 300 Männern, die das Wasser aus der Hand geschlürft haben, werde ich euch retten und dir den Sieg über die Midianiter schenken. Alle anderen sollen nach Hause gehen. Da sammelte Gideon die Vorräte und Widerhörner der anderen Krieger ein und schickte sie zu ihren Zelten zurück. Die 300 Männer aber behielt er bei sich. Das Lager der Midianiter befand sich unten im Tal. Also jetzt hätte es da einen Unterschied gegeben. Sie sind an einer Wasserstelle gekommen und Gott hat gesagt, hey, beobachte, die Israeliten, die Krieger, die 10.000, die übrig geblieben sind, beobachte, wie sie am Trinken sind. Die einen, die haben geleckt wie ein Hund, die sind also runter auf alle Viere und haben so mit der Zunge geschlürft, das Wasser aufgeschlürft. Die anderen haben sich runtergeknüllt und haben mit der Hand das Wasser zum Mund geführt. Und jetzt da ein kleiner Hinweis, ich habe extra eine Übersetzung genommen, wo es stimmt. Es ist nicht in jeder Übersetzung genau richtig übersetzt, manchmal fast ein bisschen verwirrend. Ich habe extra noch ins Hebräische hineingeschaut, bei der einen Übersetzung, wo wir haben, zum Beispiel auch in der Elberfelder, steht drin, dass diejenigen, wo sich abknüllt haben und geschlürft haben, wie ein Hund Hand zum Maul geführt haben. Und das ist von der Übersetzung her eigentlich nicht ganz richtig übersetzt, weil diejenigen, die sich abknüllt haben, die haben Hand zum Maul geführt. Was bedeutet das jetzt? Ich habe gemerkt, ey, was ist denn der Unterschied zwischen denen? Eigentlich wäre es doch viel anständiger, wenn man so abknüllt und Hand zum Maul führt, das ist doch eigentlich die schöne Variante, oder? Wie so ganz runter zu gehen, wie ein Hund zu schlürfen. Warum werden die genommen, die wie ein Hund schlürfen? Und wenn wir uns das bildlich vor Augen führen, sie ziehen gerade in den Krieg und wissen nicht, was der Feind macht. Wenn du abknüllst und Hand zum Maul führst, dann kannst du immer noch den Blick haben, dann siehst du immer noch, was vor sich geht. Und diejenigen, die abgehen und wenn du deinen Kopf zum Wasser bringst, das Maul, dann kannst du nicht mehr raufschauen. Dann musst du abschauen und siehst nichts mehr. Das heisst, die haben wirklich komplettes Vertrauen. komplettes Vertrauen in Gott. Die geben alles aus der Hand. Selbst das selber noch im Blick haben, wenn kommt der Find. Selbst beim Trinken. Gott hat auch da das Volk Israel prüft, die Krieger prüft. Wer vertraut mir komplett? Wer gibt alles aus der Hand? Und wir denken doch manchmal, ja, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Eigentlich gefällt uns das nicht. Wir wollen doch alles unter Kontrolle haben. Aber wenn wir Gottes Auftrag erfüllen wollen, dann können wir nicht mehr alles unter Kontrolle haben. Wir sind gezwungen, Sachen zu tun, wo wir den Ausgang noch nicht kennen. Aber wir tun es, weil wir Gott dienen wollen. Ich habe ja gesagt, schau nicht auf grosse Zahlen. Wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, ist es wirklich erschreckend. Am Anfang hatte er 32.000 Krieger gehabt, 22.000 haben Angst gehabt, sind heim, sind 10.000 vorig geblieben. 9.700 haben im Knünle die Hand zum Maul geführt, sind heimgeschickt worden und 300 bleiben vorig. Von anfänglich 32.000. Extrem wenig. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie das am Anfang ausgesehen hätte mit diesen 32.000, sie sind 135.000 Midianiter gegenübergestanden. Und die 135.000 Midianiter auf 32.000 Israeliten bedeutet eigentlich ein Kampf 4 Midianiter gegen 1 Israelit. Da könnte man nur sagen, okay, wenn die Krieger jetzt super ausgebildet sind, dann schaffen sie das. Einer gegen 4, könnte man gut. 22.000 sind ja heimgeschickt worden. Wenn man das anschaut im Verhältnis mit den 10.000, dann ist das ein Israelit auf 13,5 Midianiter. Also es hätte keine halbe Midianiter gegeben, aber das ist ja eine Statistik. Keine halbe Portion gewesen, wahrscheinlich. Das ist schon erschreckender. Wenn du als Krieger musst denken, wow, ich allein muss gegen 13 oder 14 Midianiter kämpfen. Eigentlich chancenlos. Aber Gott hat ja gesagt, hey, nimm noch mehr weg. 300 sind vorig geblieben. Und das ist das Verhältnis ein Israelit zu 450 Midianiter. Könnt ihr euch das bildlich vorstellen, wenn du allein vor 450 würdest stehen, hey, chancenlos, oder? No go, geht nicht. Da tut man am besten die Wiese Fahne hissen und sagen, ich gebe auf. Wenn wir uns das bildlich vor Augen führen, was das für die Israeliten, für den Gideon bedeutet hat, da braucht es wirklich Vertrauen. Das ist chancenlos, menschlich gesehen. Mit dieser kleinen Schar von ungeübten Leuten soll er das jetzt schaffen. Die Sache ist doch aussichtslos. Gott hat wollte, dass sie innerlich kapitulieren. Dass der Gideon kapituliert und sagt, okay, ich lege wirklich komplett mein Vertrauen in Gottes Hand. Ich habe das nicht mehr im Griff. Das ist nicht in meiner Hand. So wie es in Sacharja 4,6 steht, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Das ist genau das gemeint. Gott will nicht unsere Stärke, unsere Leistung. Er braucht das nicht. Er will unser Vertrauen, unseren Glauben. Und dann macht er. Aber wir sind manchmal so schnell dabei, mit eigener Kraft irgendetwas durchzudrängen, anstatt auf Gott zu vertrauen und auf Gott zu warten, bis er eingreift. Und ich kann euch sagen, dann kommt es nicht gut. Wenn wir meinen, mit unserer eigenen Kraft irgendetwas müssen zu tun, dann kommt es nicht gut. Gott will nicht unsere Stärke, unsere Leistung. Er will unseren Glauben, unser Vertrauen. Ein paar wenige Leute, die ganz mit Gott rechnen, die ihr komplettes Vertrauen auf Gott setzen, sich auf ihn einlösen. Das heisst, den Demütigen gibt er Gnade. Gott will nicht, dass wir eitel und stolz werden, dass wir irgendetwas auf unseren eigenen Erfolg würden einbilden. Und das ist immer die Frage, vertraue ich mir selber oder vertraue ich Gott? Und wir sehen in der Bibel immer wieder, dass Gott sich schwache Mittel bedient, um Großes zu bewirken. Kommt euch irgendetwas in den Sinn aus Altem oder Neuem Testament, wo Gott etwas Kleines nimmt und etwas Großes daraus macht? Was kommt euch zum Beispiel in den Sinn? Senfkorn, wo wächst ganz klein und doch wächst etwas groß. Danke, Senfkorn, genau. Was noch? Entschuldigung, nochmal. Brotvermehrung, genau. Also die zwei Fisch und 5 Brot, wo Jesus vermehrt hat, wo ein ganzes Volk eigentlich, viele Leute satt gemacht hat daraus, genau. Wir sehen im Alten Testament zum Beispiel die Handvoll Mehl und das wenige Öl, wo Gott vermehrt hat beim Elia. Die 5 glatte Steine vom David, wo der Goliath besiegt. Gott hat sich etwas Kleines ausgelesen, etwas Schwaches ausgelesen und hat etwas Grosses gemacht. Und so sehen wir es immer wieder im Beispiel, dass wenn Gott handelt, dass er gross rauskommen will. Dass es nicht darum geht, dass der Mensch dann sagen kann, wow, ich habe es geschafft. Ey, ich bin so gut. Nein. Gott ist gut. Und Gott hat es im Griff. Und meine Aufgabe ist es, Gott zu vertrauen, mich an das zu halten, was er in dem Moment sagt, und das zu tun. Und dann ist die Frage, willst du dabei sein, wenn Gott Sieg erringt? Wir lesen weiter da im Richter 7. Da heißt, er teilte die 300 Männer in 3 Gruppen auf und gab jedem Mann ein Widerhorn und einen Tonkrug mit einer Fackel darin. Dann sagte er zu ihnen, behaltet mich im Auge. Wenn ich am Rand des Lagers bin, dann tut genau dasselbe wie ich. Sobald ich und die Männer bei mir in ihre Hörner blasen, blast er auf den anderen Seiten des Lagers ebenfalls in die Hörner und ruft, für den Herrn und für Gideon. Gideon und die 100 Männer, die ihn begleiteten, erreichten den äußeren Rand des midianitischen Lagers. Kurz nach dem Wachwechsel, gerade als die mittlere Nachtwache begann. Da bliesen sie ihre Hörner und zertrümmten gleichzeitig die Krüge, die sie mit sich trugen. Daraufhin ließen auch die anderen Gruppen ihre Hörner erschallen und zerschmetterten die Krüge. Sie erhielten die Fackeln in der linken Hand und die Hörner in der rechten und schrien. Ein Schwert für den Herrn und für Gideon! Dabei blieben sie jedoch an ihren Plätzen rund um das Lager stehen. Im Lager liefen alle durcheinander, schlugen Alarm und riefen zur Flucht auf. Als die 300 Israeliten in ihre Hörner bliesen, fügte es der Herr, dass sich die Krieger im Lager gegenseitig bekämpften. Und das ganze Heer floh bis nach Bet-Shitta, Bet-Zereda und an die Grenze von Abel-Mehola bei Tabat. Zuerst mal, bevor der Gideon auch nur einen Schritt gemacht hat, hat er von Gott zugesichert bekommen, dass der Sieg errungen ist. Aber das braucht auch wiederum Vertrauen. Er hat es gewusst, dass Gott den Sieg schenkt, aber hat es vor Augen noch nicht gesehen. Und ich finde das spannend jetzt bei dieser Geschichte, dass du merkst, die Krieger, die Gott ausgelesen hat, eigentlich sind das nur die Statisten. Statisten, die ein bisschen rundherum stehen, Fackeln in grünen Händen, Hörner dabei. Statisten, aber eigentlich zentrale Figur ist in dem Moment Gott. Er ist der Handelnde. Er ist die zentrale Figur und er ist der Einzige, wo der Kampf führt und auch gewinnt. Die Statisten erfüllen einfach die Welt mit Lärm. Und so ist es immer wieder, wenn Gott seinen Sieg erkämpft. Er braucht menschliche Werkzeuge. Doch wenn sich die Menschen näher umschauen und nüchtern sind, dann müssen sie sich fragen, was habe ich eigentlich dazu beitragen? Was habe ich in meinem Leben dazu beitragen, dass ich Sieg errungen habe? Im Grunde genommen gar nichts. Es geht darum, dass Gott alle Ehre gebührt und er alle Ehre haben will. Also gib Gott all die Ehre, die ihm gebührt. Am Schluss von dem Kapitel heißt: Daraufhin rief Gideon die Krieger von Naphtali, Aser und ganz Manasse zusammen. Und sie schlossen sich der Verfolgung des fliehenden Heers von Midian an. Außerdem sandte er Boten ins Bergland von Ephraim und ließ ausrichten: Kommt herunter und greift die Midianiter an. Nehmt ihnen die Wasserstellen bis Betbara und den Jordan weg. Da wurden alle Männer vom Stamm Ephraim zusammengerufen und sie besetzten die Wasserstellen bei Betbara und den Jordan. Sie nahmen Oreb und Zeb, die beiden midianitischen Fürsten, gefangen und töteten Oreb auf dem Stein des Oreb und Zeb an der Kelter von Zeb. Dann setzten sie den Midianitern weiter nach. Die Köpfe von Oreb und Zeb brachten sie zu Gideon auf die andere Seite des Jordan. Also grausam eigentlich, aber ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ein Fehler bei dieser ganzen Geschichte. Wir lesen da, daraufhin rief Gideon die Krieger. Außerdem sandte er Boten ins Bergland und hat zu denen sagen lassen, hey, kommet, kommet auch nicht. Was hat Gott vorher gesagt? Gott hat gesagt, die schickst du weg und die schickst du weg. Ich will nur dabei haben, wer mir komplett vertraut. Nur die 300. Dass euch klar ist, ich, Gott, hat den Sieg errungen. Und Gott gebührt alle Ehre. Was macht er da? Der Gideon, wo andere herbeirüft, wird ausdrücklich gegen Gottes Gebot verstoßen. Gott hat nur die 300 Willen. Der Gideon gehorcht in dem Moment nicht im Willen Gottes. Eigentlich ist der Sieg schon da, aber offenbar will der Gideon irgendwie ganz Israel am Sieg beteiligen. Er will, dass sie sich als Teil davon fühlen und denken, wow, sie haben auch noch etwas zu tun dazu. Vielleicht ist dir manchmal auch schon der Gedanke gekommen, was denken die anderen denn? Wir müssten doch jetzt eigentlich ihnen zulieb das und das tun. Ich kann euch sagen, wenn man so auf Menschen schaut, kommt es nicht gut. Wir müssen das tun, was Gott will. Und nicht, was Menschen wollen oder Menschen erwarten. Das ist meistens nicht nur gut. Wir müssen uns nach dem richten, was Gott von uns erwartet, was Gott will. Ungehorsam führt jetzt an dieser Stelle wiederum zu neuen Verwicklungen, zu neuem Unfrieden. Und das liest du dann in Kapitel 8. Und alles eigentlich ausgelöst, weil der Gideon in dem Moment wie nicht gecheckt hat, dass er die anderen nicht dürfte zurufen durfte, dass er nicht den Menschen zulieb, die noch auch noch am Sieg beteiligen soll, sondern dass Gott eigentlich alle Ehre gebührt und dass wir uns nach dem und richten, was Gott will. Auch ohne die zusätzlichen Helfer wäre Israel der Sieg über die Midianiter geschenkt worden. Und eigentlich sind sie erst am Schluss so noch zur Hilfe gerufen worden, als die Schlacht eigentlich schon entschieden war. Und ganz fatal dann im Kapitel 8,2, wie der Gideon sagt, lese das unterst: Was habe ich denn geleistet im Vergleich zu euch? Wenn er das leset und merkt, was da passiert, er schmälert nicht nur seine eigene Tat und stellt die Tat von Ephraims als besser hin, sondern er schmälert dadurch auch die Leistung, die Gott vollbracht hat. Er tut ihnen praktisch wie sagen: Wow, ja gut, dass wir euch auch noch haben. Dass ihr auch noch Teil habt an dem. Wow, was wäre ich schon ohne euch? Was habe ich schon gemacht? Ihr seid toll. In dem Moment fatal. Gott ist aller Ehre beraubt worden. Und damit eben beraubt er Gott die Ehre, wo Gott allein zusteht. Das Wort hat zwar Menschen beruhigt, wo er gesagt hat, was habe ich denn geleistet im Vergleich zu euch? Also er konnte Menschen besänftigen damit, um sie am Sieg teilhaben zu lassen, aber er hat extrem Gottes Zorn erregt. Und ich glaube, da müssen wir darauf Acht geben, wenn wir auf einem Weg unterwegs sind, wo nicht Gott will, sondern wo wir selber handeln, voreilig oder gegen den Willen Gottes, dass nicht Gott die Ehre zukommt, sondern Menschen, dann kommt es eben nicht gut. Menschlicher Ehrgeiz, wo Gott die Ehre raubt, ist immer gefährlich. Sieg und Ehre ist Gottes Sache. Und so fordere ich euch auf, dass wir unser ganzes Vertrauen in Gott setzen. Du persönlich in deinem Leben, aber auch in unserer Situation als Gemeinde. Jesus Christus, wir sehen immer wieder in deinem Wort, wie du Schwache berufst, um etwas Grosses daraus zu machen. Damit klar wird, eigentlich das Schwache hätte es von sich aus nicht können. Sondern da kommt der Allmächtige und greift ein. Und ich bitte dich, dass du unseren Glauben, unser Vertrauen in dich stärkst. Dass wir nach dir suchen, nach dem, was von dir kommt und was du willst. Und dass wir nicht voreilig selber irgendetwas tun, eigenwillig, eigenmächtig in deinem Reich unterwegs sind, sondern dich, Herr, sein lassen. Und dir gebührt dann nämlich auch alle Ehre. Wir können nicht viel bewegen. Wir können nicht viel erreichen. Dein Geist braucht es, um unter uns zu wirken. Um in unserem Leben etwas Gutes zu bewirken, brauchst du dich. Und ich bitte dich, dass du uns Gnade schenkst, dass wir so mit dir dürfen unterwegs sein. Dass wir abhängig sind von dir, im Wissen, wow, ich stehe vielleicht allein 450 Krieger gegenüber, aber der Herr ist auf meiner Seite. Jesus, prüf du unser Herz, mein Herz und schenk du uns eine tiefe Gewissheit, was richtig ist vor dir. Dir sag alle Ehre. Amen.